Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Erster Advent und alles ist schön, macht die Herzen auf, die Tore weit. Und manchmal laufen aber Dinge auch ja schief im Leben. Ist schon ein bisschen her, ich glaube ungefähr 10 Jahre, da wollte ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Nachtzug fahren. Und zwar zu einem Leiterschaftstraining in die Schweiz. Und der Zug sollte um 23 Uhr Frankfurt Fernbahnhof, ich war Pastor in Oberursel, abfahren, bin da hingefahren worden. Und dann sah ich schon, das war übrigens die Zeit, als die Bahn noch pünktlich war. So dachte, aber auch damals war es schon nicht so, weil dann gab es irgendwie eine Stunde, vielleicht 2 Stunden und nicht 23 Uhr, sondern um 1 Uhr sollte er abfahren, okay. Und dann ist er um 2 Uhr dann endlich angekommen, es war saukalt. Und dann gehe ich rein und denke, ah super, jetzt habe ich ja mein Schlafwagenabteil und so. Gehe rein, gehe auch zu dem Abteil und es ist zu. Und ich höre sogar was dahinter. Ich denke, bin zum Schaffner gegangen, also mein Abteil ich, und so. Und er guckt so auf meine Fahrkarte. Ja, also ist der Zug, der dann nächste Woche fährt. Ich hatte mich um eine Woche vertan bei der Buchung. Ich habe dann doch noch was gekriegt und so, aber es war erst, ich weiß nicht, kennst du das, dass du dann manchmal denkst, da habe ich wohl geschlafen, als ich das habe ich nicht wirklich kontrolliert oder man ist gestört. Und manchmal ist ja auch so, dass wir gestört werden in unseren anderen gewohnten Abläufen, vielleicht auch im Advent, wo auf einmal alles nicht mehr, wo sich anfühlt, es wird Nacht um einen, es wird enger. Als wir vor 3 Jahren erfuhren von unserer Tochter, einer Pflegetochter Lia, die ist heute auch da mit ihrem Enkelin, dass sie schwanger ist mit 16, da war es für mich auch erstmal im ersten Moment vorbei. Also, und ich habe am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, das war doch bestimmt ein schlechter Traum. Und dann, nee, ist die Wirklichkeit. Letztlich wiederholt sich nichts anderes als das Lebensskript. Ihre Mutter war noch jünger, als sie Lia geboren hat, bevor sie in unsere Familie kam. Und im Nachhinein ist alles wunderbar und toll geführt. Erzähle ich nachher am Ende der Predigt noch. Aber vielleicht kennst du auch solche Momente, wo auf einmal was passiert, wo es Nacht wird um dich. Vielleicht auch jetzt an Weihnachten dann. Vielleicht ist das das erste Weihnachten, wo du alleine feierst. Und in der Bibel gibt es viele solche Nachtmomente, wo ein Petrus 3-mal Jesus verleugnet oder wo ein Teenager schwanger wird mit 14 ungefähr, Maria, und Josef abhauen möchte, es wurde Nacht für ihn. Was ist, wenn Advent auch manchmal, wir bereiten uns auf das Kommen des Herrn vor, wenn das auch eine Störung ist in unser gewohntes Leben, in unserem gewohnten Umfeld. Ich möchte euch den Text vorlesen, den ich ausgesucht habe für heute. Und der ist ein adventlicher Text aus dem Römerbrief, Römer 13, 8 bis 14. Da schreibt Paulus, sei niemanden etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer an den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Was sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Jetzt wird es insofern adventlich, weil da steht, und das tut, weil die Zeit, ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ich habe das relativ schnell gelesen, weil ich bin Fan davon, dass man die Übersetzung auch versteht. Und deswegen habe ich hier nochmal die gute Nachricht-Übersetzung. Luther 2017 ist ja auch gut, aber ich finde es oft, auch gerade für Menschen, die noch nicht viel mit Kirche zu tun haben, wichtig, auch andere Übersetzungen zu nehmen. Also bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt. der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Und ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blick nicht begehrlich auf das, was den anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Macht ernst damit. Und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende. Bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichtes rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Und das finde ich auch lustig, ne? Hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur. Ja. Damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Paulus rüttelt auf. Damals sozusagen die Gemeinde, heute würde man sagen die Gemeinde von New York, Weltmetropole Rom damals, und sagt, wach auf. Und vielleicht hast du das auch schon mal von jemand gesagt gekriegt. Ey, wach auf. Diese Beziehung tut dir nicht gut. Oder wach auf, so kann es nicht weitergehen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wach auf. Sein Kerngedanke ist, bereite dich auf die Ankunft von Jesus vor. Und wer den Römerbrief kennt, der weiß, ne, die ersten Kapitel, so die ersten 10, 11 Kapitel, geht's drum, wie kann ich überhaupt leben in dieser Welt und wie kann ich erlöst werden und Jesus macht mich gerecht und ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Und dann ab Kapitel 12, da geht's dann darum, wie lebe ich denn? Wie mache ich denn das? Und das wird sehr konkret. Und manchmal sehnen wir uns ja sehr nach Führung, in dem Sinn, dass wir überlegen, ja Gott, was meinst du denn dazu? Und vergessen, dass vieles schon sehr klar ist. Manches auch nicht, aber vieles ist auch sehr klar. Und dann vergessen wir das und wundern uns, dass Gott uns nicht antwortet. Also zum Beispiel, wenn du dich fragst, ob du der staatlichen Obrigkeit gehorchen sollst, Verkehrsregeln, Steuer, Rettungsgasse bilden, oder ich werde noch brutaler, die Lehrer. Und ich kenne so dieses, dass man denkt, das geht doch eigentlich nicht. Aber wenn du das wissen willst von Gott, Römer 13, die Verse, die unmittelbar davor stehen, da heißt es, ich lese nur mal den ersten Vers, alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Puh. Also wenn du dir überlegst, vielleicht bin ich doch nicht so derjenige, der die Steuer zahlt, weil das ist, Gott hat mir was anderes klargemacht. Schwierig. Und so ist es bei vielen Dingen. Und ich glaube manchmal, dass wir nicht das wissen wollen, was eigentlich schon klar ist, bis wir denken, vielleicht kriegen wir doch unsere Wahrheit. Und manchmal hängt es auch mit unserem Gewordensein zusammen. Und auf unserer Pastorentagung Langeoog hat Johannes Hartl einen Vortrag gehalten, da fand ich eine Sache sehr interessant. Er sagte, wir leben in zwei Realitäten heute. Also wir haben früher in einer Realität gelebt, wo vieles vorgegeben war. Du hast zum Beispiel gesagt gekriegt, wen du heiratest, welchen Beruf du machen sollst. So bis zum 18. Jahrhundert und so war das relativ üblich, auch noch ins 19. Und dann kam René Descartes, der Philosoph, der sagt, ich denke, also bin ich. Und der gesagt hat, es gibt nur eine Wirklichkeit, nämlich die, die ich selber sehe. Alles andere kann ja konstruiert sein. Und Hartl hat dann gesagt, es dauert immer so 150 Jahre, bis so Philosophie in der Gesellschaft ankommt. Und das ist genau die Situation, die wir heute haben, dass ich denke, ich als nur noch das real, was ich selber so empfinde und fühle. Und übrigens, die alte Realität, wo man immer gesagt gekriegt hat, das und das musst du machen, das ist jetzt nicht unbedingt besser. Ja, aber das ist die Realität heute, wo ich mich nachfühle, das ist richtig. Und als ich Reisesekretär war, bei der Schüler SMD, da hatten wir immer Norwegen-Freizeiten. Und zu den Norwegen-Freizeiten gehörte auch immer so anderthalb Tage Wanderung. Das war immer sehr lustig. Also neben den Streuselkuchen-Mückengesichtern auch manchmal dann die Leute, die zurückkamen, weil es ja doch sehr viele Mücken gibt. Aber vor allen Dingen vorher, immer anderthalb Tage wandern, draußen übernachten? Auf gar keinen Fall. Aber sie mussten ja, sie hatten ja bezahlt und gebucht. Und wir haben bei jeder Freizeit im Nachhinein so eine Auswertung gemacht. Und dreimal dürft ihr raten, was immer ein Highlight war. Es gibt Dinge in unserem Leben, da haben wir gar keinen Bock drauf. Und die machen wir und danach merken wir, boah, gut, dass ich das gemacht habe. Dass ich diese Verpflichtung doch eingegangen bin. Manchmal sind es christliche Werte. Als wir ins Haus Lebensquell kamen, vor 4 Jahren, da war mir von vorne, also es wurde jemand gesucht, der das Haus neu aufbaut und so, und mir war von vornherein wichtig, weil ich so drauf bin, dass wir nach außen auch gehen. Das Haus war früher nicht so nach außen geöffnet, nur für Christen und so, und ich fand, wir müssen nach außen gehen. Das hat jetzt mal gut gepasst, das habe ich mich nicht groß überwinden müssen, aber für manche war das schon ein bisschen schwierig, dass man jetzt auch nach außen geht. Was wir ja nicht wissen konnten, diesen Dachausbau, den wir jetzt machen mussten, auch weil unsere Tochter in dem einzigen Raum lebte, der ausgebaut war und alles andere nicht. Und wir gedacht haben, wenn jetzt ein Kind kommt, braucht es da Wasser. Und wir haben kein Geld als kleiner Verein. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Spenden und Sonderspenden und so und zinslose Darlehen. Und Gott hat es geschenkt. Und dann hat er die Lücke, die noch da war, die wir bei der Bank aufnehmen müssten, die haben wir bekommen jetzt oder bekommen wir noch von der EU. Eine LEADER-Förderung, landwirtschaftlicher Raum wird gefördert. Und warum haben wir die gekriegt? Weil wir ein Haus sind, was nach außen geht. Und weil wir was für die Gemeinschaft im Dorf tun, sozusagen, weil wir öffentliche Veranstaltungen haben. Also, das war etwas, Matthäus 28, ganz klar, so sollen wir leben. Aber es ist nicht so einfach, das dann manchmal umzusetzen. Eine Verpflichtung erstmal. Und im Nachhinein merkst du, es ist aber richtig und gut. Und wir haben ja viele solche Verbindlichkeiten. Verbindung kommt ja aus dem Wort Verbindlichkeit. Und wir merken, das ist wichtig. Wir zahlen Miete, ja, wir sind versichert, wir gehen Verträge ein. Und das ist ja auch im Kleinen so. Wir treffen Verabredungen und gehen davon aus, dass wir die Verbindlichkeiten einhalten. Und Paulus sagt hier, bleibt niemandem etwas schuldig. Aber ehrlich gesagt, das könnte man doch von jedem Menschen erwarten, oder? Naja, vielleicht auch nicht. Und wenn ich jetzt in unsere Welt schaue, einen amerikanischen Präsident kann man mit Wort halten und in unserer Gesellschaft und sonst wie, das ist alles nicht so einfach. Also Paulus sagt aber hier, bleibt niemand etwas schuldig. Und jetzt kommt ja noch mehr, außer der Liebe. Warum sagt er das? Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Liebe, hm? Hier ist diese selbstlose Liebe gemeint, der Umgang in der Gemeinde und Gemeinschaft mit allen anderen Menschen. Mit allen Menschen, nicht nur Christen. Liebt einander. Und wie soll man das machen? Liebe und Gebote, das gehört zusammen. Also, wenn ich Liebe übe, dann mache ich das auch, helfen mir auch Gebote, damit ich weiß, wie ich das tun kann. Und die Liebe wiederum, die hilft mir, dass ich einfach nicht nur Gebote halte, sondern es auch in der richtigen Art und Weise tue. In Vers 10 heißt es, wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu, also wird durch die Liebe das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Ein ist noch zurück, hier unten. Also, was bedeutet das? Und Paulus, glaube ich, sagte damals, Leute, manche schlafen hier, die sind in einem Schlafstadium in Bezug auf das, was Gott möchte. Die sagen vielleicht, ja gut, Gebote und so, das geht, und manches vielleicht auch nicht, aber er meint vor allen Dingen die Liebe zueinander, da sind wir noch ein bisschen ausbaufähig. Und nicht selten ist Glaube so Privatsache, gerade in Deutschland. Und weiß nicht, ob ihr schon so Menschen kennengelernt habt. Bei uns im Haus kommen viele verschiedene aus vielen unterschiedlichen Richtungen und es kommen auch oft Leute, die in der Gemeinde nicht so gute Sachen erlebt haben. Und dann wird alles wunderbar eingehalten, aber in einer derart großen Lieblosigkeit, die nicht funktioniert. Vor kurzem habe ich gepredigt in einer anderen Gemeinde und da haben wir auch über ein paar Sachen nach der Predigt gesprochen und dann, ja, bei uns ist jetzt einer in Frauenkleidern gekommen und so, sage ich, das ist ein Mann in Frauenkleidern, aber wie geht Jesus mit denen um? Wäre erstmal auf sie zu. Wenn der noch kein Christ ist und so, aber der war ja schon Christ. Und dem haben wir dann schon gesagt, was nicht geht. Und ich frage mich, ob das Jesus auch so gemacht hätte. Ich glaube, Jesus hat immer erst geliebt und dann gelehrt. Er hat immer erst geheilt und dann gelehrt. Ganz egal, wie man zu allem denkt, aber wie ist unsere Haltung? Genau darauf zielt Paulus hier ab, den Schlaf der Christenheit. Und das soll die angemessene Vorbereitung also sein auf die Wiederkunft Jesu und sozusagen auch auf Advent. Also wir sollen und dürfen uns auch einander Gebote zumuten, die wir hier sehen. Das ist schon wichtig, das ist absolut wichtig. Ja, nicht gierig, nicht neidisch sein, nicht nehmen, was man einfach kriegen kann. Aber es, und das ist ein Problem, dass es manchmal so auch so einen Nicht-Angriffspakt in der Gemeinde gibt. So, ich weiß, dem sage ich das lieber nicht. Will lieber nichts Negatives sagen. Lieber, lass uns mal alle lieb haben und so. Aber ist das wirklich Liebe immer, wenn man gar nichts sagt? Es gibt auch das andere Extrem. Da ist nur noch Macht und Kontrolle. Und ich weiß, jetzt hat mir jemand erzählt bei uns, der Mann arbeitet Schicht und dann wurde nach ein paar Monaten von dem Pastor gesagt, das geht aber nicht. Also, das ist alles ganz, ganz klar und so wird's gemacht. Beides ist falsch und Paulus schlägt hier einen Mittelweg vor, den Geist der Liebe, der dem anderen das Beste gönnt. Also Vers 8 nochmal, seid niemand was schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, die Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Das heißt doch so viel wie, wir kriegen es nicht hin, Leute, aber streckt euch nach aus, lasst es Jesus in uns tun. Ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Übertrefft euch da drin. Ihr habt auch jetzt unten, glaube ich, aufgebaut und so. Also so dieses gegenseitige Übertreffen, das wäre so, wie wenn man jetzt sagen würde, wir bauen jetzt alle zusammen auf und es ist dann nicht so, dass wie beim Fußball 30.000 sagen, wie man es machen soll und 12 machen, also die anderen machen die Arbeit da unten, sondern andersrum. Stellt euch das mal vor. Man würde sich nicht retten können von Leuten, die jetzt sagen, ich mach das alles. Das ist so dieses Traumbild hier dahinter. Ein Mann und eine Frau gehen mal in ein Restaurant durch eine Tür. Der Mann bleibt stehen und sagt, nach dir, Schatz. Die Frau bleibt stehen, nein, nach dir, Schatz. Nein, nach dir. Gerüchten zufolge sollen sie immer noch da stehen heute. Also Paulus sagt, übertrefft euch einander darin, den Vortritt zu lassen. Und ich beobachte oft was anderes, auch bei uns Christen. Wir sind gut da drin, einander Recht haben zu wollen. Wie wäre das, wenn wir Vortritt lassen. Das heißt nicht, auch unterschiedliche Meinungen sein zu können, aber es geht um die Art und Weise. Jackie Pullinger hat mal gesagt, wir brauchen weiche Herzen und harte Füße. Aber das Problem ist, dass wir heute oft harte Herzen und weiche Füße haben. Jeder von uns soll also auf den anderen Rücksicht nehmen, so heißt es in Römer 15, Vers 2, und danach fragen, was gut ist. Was dem anderen im Glauben weiterhilft. Es geht also darum, nimm Rücksicht und frage, was dem anderen im Glauben wirklich weiterhilft. Und was heißt es denn, im Glauben wirklich weiterhilft? Glauben ist für mich etwas, was das ganze Leben angeht. Das heißt, was im Leben wirklich weiterhilft. Und jetzt sagt vielleicht einer von euch, ja Moment, bin ich denn jetzt für meine Schwester und Bruder auch noch zuständig, dafür den auch noch immer anzusprechen und so? Ja, kann schon sein. Und übrigens, diese Frage, bin ich denn für meinen Bruder zuständig? Wer hat die gestellt? Wisst ihr es noch? Kein. Nachdem er ihn ermordet hatte. Deswegen, wer darf dich korrigieren? Das kommt später. Okay, machen wir zum Schluss. Falsch animiert. Wer darf dich korrigieren in deinem Leben? Hast du so jemanden? Liebe als Erfüllung der Verpflichtung, die wir aneinander haben. Und manchmal ist es so, dass wir, glaube ich, lieber uns raushalten, was unter den Teppich kehren. Aber das macht Geist und Seele kaputt. Und es macht übrigens genauso kaputt, wenn wir Grenzen und Liebe, Grenzen missachten und Verletzungen zulassen und meinen, das wäre Liebe, dabei ist es nur Harmonie. Aber im Namen der Liebe weitermachen und so tun, als ob alles in Ordnung ist, ist auch nicht gut. Und das Extrem, das andere ständig zu verurteilen, genauso schlecht. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss jetzt hier etwas vorstellen, wie denn diese Liebe konkret aussehen kann. Denn ich bin davon überzeugt, dass unser, ich mal nach vorne schieben ein bisschen, dass unsere Persönlichkeit unseren Glauben mehr prägt als unser Glaube die Persönlichkeit. Michael Großklaus hat ein Buch dazu geschrieben. Und was heißt das? Also Paulus sagte, wir die Liebe anziehen, wir sollen Jesus anziehen, die Waffen des Lichtes. Ich glaube, es heißt Folgendes. Jeder von uns hat eine gewisse Persönlichkeit und gewisse Regungen, wie wir miteinander umgehen. Und es gibt in der Transaktionsanalyse ein Tool, das heißt das Drama-Dreieck. Manche kennen das vielleicht. Das beschreibt, in Konflikten spielt sich oft ein Drama ab, weil Leute bestimmte Rollen einnehmen. Einer ist so der Böse, deswegen heißt es auch Drama-Dreieck, weil in jedem Film ist das so, ne? Gibt es immer einen Bösen im Film. Und dann gibt es immer einen Retter im Film. Den Retter. Und dann gibt es natürlich immer jemand, der gerettet werden muss, das Opfer. Und das Drama-Dreieck sagt hier, das ist also etwas in Konflikt. Da nehmen wir dann so eine Rolle ein und dann kann das auch ganz schnell wechseln. Und alle Rollen sind nicht gut. Aber, und darauf möchte ich heute Morgen raus, ist, man kann das auch nehmen als ein Modell für Persönlichkeit, weil jeder von uns hat so eine bevorzugte Rolle im Leben. Überleg mal, wo du eher zu neigst. Und da gibt's Menschen, die neigen eher dazu, in so eine Verfolgerrolle zu gehen. Das sind die, die gerne auf Fehler hinweisen. Und also die sagen dann, ich bin okay, aber du nicht, du musst das mal jetzt richtig machen. Und zwar ohne, dass man sie fragt. Ja? Dann gibt's Leute, die sagen, ich bin nicht okay, aber der andere ist okay und deswegen muss der mir halt was sagen, ist halt so, ja, ich krieg's halt nicht hin. Oder die sagen, ich bin nicht okay, aber wie der mit mir umgeht, ist auch nicht okay. Und meistens ist dann so, dass dann die Retter auf den Plan kommen, damit es nicht zu schwierig wird. Dann sagen die Retter, ja komm, lass den, ich mach das doch mal. Typische Situation am Familientisch. Der Vater sagt, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Und die Mutter sagt dann rettermäßig, jetzt schrei doch den Jungen nicht so an und so. Kurze Zeit später in der Küche. Vorher sagt der Junge noch, ja, aber du musst jetzt den Papa jetzt auch nicht so angehen. Und dann in der Küche sagt dann die Mutter zu ihm, also dir werde ich noch mal helfen. Alles ist dann schön da drin, Drama-Dreieck, deswegen steht es auf der Spitze, das kippt nämlich sofort und ist instabil und es geht sofort los. Und der Retter, der sagt, ich bin okay, aber der sagt nicht, der andere ist okay, sonst müsste er ihn ja nicht retten. Das heißt, der andere ist nicht okay. Und dieses System, weiß nicht, wozu du eher neigst. Und jetzt tun wir diese Waffen des Lichtes mal darauf beziehen. Und ich glaube, das ist nämlich wichtig, weil das ist für jeden ein bisschen anders. Wenn ich ein Verfolger bin, dann heißt das für mich, ich bin ja so, und wie kann ich das positiv leben? Das Positive wäre, dass ich jemanden sage, hey, kann ich dir mal eine Rückmeldung geben? Und der große Unterschied ist, dass diese Person dann hergeht und sagt, ich gebe dir einen Hinweis. Und ich glaube, wenn es so und so ist, wird es nicht wirklich besser, sondern es wäre gut, wenn du da was änderst. Das machen die Propheten in der Bibel übrigens. Aber ich mache meine Wertigkeit nicht abhängig von der Beziehung zum anderen, sondern ich fordere den anderen heraus. Liebe heißt also für diese Menschen, andere herauszufordern, ohne sie zu verurteilen. Was heißt es für die Retter? Für die Retter heißt es, dass sie nicht dem anderen die Arbeit abnehmen, sondern dass sie eher coachen. Das heißt, sie sagen, pass auf, ich kann dir sagen, das wäre ein Vorschlag, wie du es machen kannst und so, aber ich mach's nicht für die andere Person. In der Bibel sind es die Fürbitter. Und die Opfer, hier unten, das sind die Gestalter, die auf einmal merken, okay, ich kann vielleicht nicht viel tun. Von den 100% gibt es nur 1%, was ich ändern kann. Aber das kann ich tun. In der Bibel sind es die Überwinder, in der Kraft Gottes. Also je nachdem, wo du stehst, überleg dir mal, was das für dich bedeutet, Waffen des Lichtes anzuziehen, Beziehungen, Liebe untereinander zu üben. Und du kannst es ein bisschen selber für dich weiterführen. Warum ist es so wichtig? Dieses System, das ist ein System der Manipulation und der Kontrolle. Und es verhindert, dass Menschen selbstständig werden. Wenn ich immer dem anderen sage, was er machen muss, sagt er irgendwann, oh ja, der sagt mir ja sowieso, was ich machen soll, also muss ich ja nichts selber machen. Wenn ich immer die andere Person rette, bei Kindern zum Beispiel, und sage, kann ich mal kochen? Nee, lass mal, ich mache das schon für dich. Ist vielleicht fürsorglich. Und natürlich, für ein Dreijähriges ein Brot zu schmieren, ist gut. Aber wenn ich das mit 18... Wir verhindern Selbstständigkeit und wir verhindern Entwicklung. Und was Paulus uns hier letztlich sagt, ist, im Glauben uns wirklich weiterzubringen, zu helfen, ist, sich zu entwickeln. Dass wir weiterkommen in unserem Leben. Deswegen finde ich auch, dass das so schön zusammengeht. Und jetzt kommen wir nochmal darauf, was bedeutet das denn mit Jesus? Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann ist auf einmal ein Ankerpunkt da für dieses Dreieck. Und dieses Dreieck, was so schnell kippen kann, das wird auf einmal hier festgemacht. Und dann entsteht ein positives Dreieck, nämlich das mit dem Herausforderer, dem Coach und hier oben dem Gestalter. Weil Jesus in uns das tun kann und uns hilft dabei, dass wir uns so entwickeln. Also deswegen, die Störung ist vielleicht gar keine Störung, sondern eine, die uns aber mal wachrütteln möchte, damit wir über unser Leben nachdenken, vielleicht auch gerade in der Adventszeit. Und übrigens, lustigerweise, sagt man in der Transaktionsanalyse, um aus dem Dreieck rauszukommen, muss man in das sogenannte Erwachsenen-Ich gehen. Ich würde, wenn man jetzt mal Jesus hier nimmt, nicht ich, sondern er. Kann man auch mal so sehen. Da, wo Jesus in der Mitte ist bei mir, da hilft er mir auch, meine eigene Verantwortung zu machen. Und ihr habt es vielleicht noch hier in dem Text vor Augen oder gehört. Alles ist zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es kann mich auch bedeuten, hey, ich muss mal für mich was tun. Und dann bin ich so im Frieden, dass ich nicht immer ausraste, weil ich nicht immer gestresst bin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit möchte ich schließen. Also aufstehen, wachrütteln. Und jetzt gehe ich nochmal in die Präsentation rein. Was hast du an? Weil hier wird ja davon geschrieben, wir sollen was anziehen. Und ich glaube, die Vorbereitung wäre, dass wir sowas hier anziehen. Dass wir Jesus anziehen. Und manchmal haben wir vielleicht noch unsere alten Gewohnheiten Pyjama an. Wir schlafen noch. Aber wenn es draußen kalt wird, ist das eben nicht mehr die richtige Kleidung. Da brauche ich was anderes. Und vielleicht ist die Vorbereitung für Advent für dich, tatsächlich da mal zu schauen, was habe ich denn an und was sollte ich denn vielleicht anziehen. Und vielleicht auch zu überlegen, nicht nur, was hast du an, wo ist es bei dir noch dunkel? Wo ist so ein Nachtmoment? Und Paulus sagt, der Tag kommt, auch wenn du ihn jetzt noch nicht siehst, der Tag kommt. Es wird hell. Und natürlich habe ich nachts den Schlafanzug an, aber der Tag kommt, mach dich bereit, dass du das Richtige anhast. Und wo brauchst du neue Liebe für dich, für Gott und für andere? Und welche Art eben von dem, wie du grundsätzlich aufgestellt bist? Und deswegen wünsche ich euch alle so irgendwie so einen Anzug hier. den Advent-Jesus-Anzug, nenne ich das mal. Der richtige Anzug, und mit dem kann man ja, glaube ich, sogar fliegen. Also, dass wir Jesus anziehen, das ist doch das Wunderschöne, dass Paulus hier nicht sagt, bleibt niemand was schuldig, außer der Liebe, die ihr niemals abtragen könnt. Und dann sagt er, hey, aber ist nicht so problematisch, die Waffen des Lichtes anzuziehen, Jesus anzuziehen, damit funktioniert das. Und das ist eine Wahnsinn, ist eine echte Herausforderung, finde ich, dieser Text, aber es ist auch eine große Ermutigung, wenn wir das wirklich anziehen. Also, wie empfängst du Jesus in der Adventszeit? Lasst uns doch so leben, dass sein Kommen uns nicht überrascht und vielleicht auch seine Störung uns nicht nur überraschen, im ersten Moment vielleicht schon, ja, aber dass sie uns erfüllen. Und unser Enkelkind, was nicht geplant war, hätten wir diesen Ausbau nicht machen können. Ihr habt von dieser Mitarbeiterin gesehen, die hätten wir nicht anstellen können, weil wir nicht so viel Geld haben. Jetzt haben wir eine Mitarbeiterwohnung da oben, wo sie einziehen kann und eingezogen ist. Und Gott macht auf krummen Wegen Dinge liebend gerne gerade. Aber es geht darum, dass wir das annehmen, dass wir Störung annehmen, damit umgehen und dass wir den Adventsanzug auch wirklich anziehen, damit wir von seinem Kommen eben nicht überrascht sind, sondern erfüllt. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du bist ja schon da, aber wir machen uns im Advent so nochmal wirklich deutlich, dass du kommst und dass du auch wiederkommst. Und du siehst, was jeder heute Morgen anhat, innerlich. Und ich bete darum, Herr, dass da, wo es die falsche Kleidung ist, dass du uns den Mut gibst, die Kleidung zu wechseln. Dass wir uns mit den Waffen des Lichtes kleiden. Dich da in unser Leben neu reinlassen. Vielleicht warst du noch nie richtig drin. Oder du musst wieder neu rein. Und wir müssen diese Waffen des Lichtes anziehen und überlegen, was das für uns heißt. Ob wir Leute herausfordern statt verfolgen oder gestalten statt Opfer zu sein oder zu coachen statt zu retten. Danke, dass du uns gerettet hast und dass wir mit dir leben können und dass du uns hilfst, auch die Dinge umzusetzen, diese Liebe untereinander. Amen.